Hallo zusammen. Und bevor wir jetzt in die neue Podcast-Folge starten, habe ich eine kurze Frage an euch. Und zwar würde ich gerne eine Umfrage machen. Und zwar nehme ich den Podcast ja immer von unterwegs aus und würde mal gerne wissen, ob ihr etwas dagegen habt oder ob es störend ist, wenn ihr dieses Hintergrundrauschen immer habt. Ich persönlich habe dieses Hintergrundrauschen ja sehr gerne, weil ich dadurch extrem gut entspannen kann. Und generell das Autofahren entspannt mich ziemlich gut. Und auch durch dieses Rauschen, ich finde dieses Rauschen halt sehr entspannt. Schreibt es doch mal entweder in die Kommentare oder füllt mal die Umfrage aus, ob ihr dieses Rauschen störend findet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Und zwar möchte ich heute mal das Thema Rehwild ansprechen. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich die ersten Rehe fotografiert habe mit dem neuen Objektiv. Und das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen, weil in den letzten Tagen war ich schon öfters wieder an dem Punkt, wo ich die Rehe fotografiert habe. Und die Rehe sind halt öfter da. Und ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen mehr mit den Rehen beschäftigt. Auch habe ich online ein bisschen mehr zu Rehen recherchiert und ein bisschen Videos geguckt und das möchte ich heute einmal mit euch teilen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich versuche ja schon seit längerem Rehe zu fotografieren. Ich hatte ja auch damals die Wildkamera im Wald installiert, um genau um aufzunehmen oder zu dokumentieren, wann wo welche Tiere unterwegs sind. Anfangs waren für mich die Rehe auch immer Waldtiere, also ich habe sie immer im Wald vermutet. Und ich habe auch die Kamera im Wald hängen und eigentlich dazu benutzt, um die Tiere oder um zu dokumentieren, wann die Tiere wo unterwegs sind. Und da hatte ich das jetzt zum Beispiel, dass immer drei Rehe zur gleichen Zeit jeden Tag, also fast jeden Tag, meistens morgens zwischen 7 und 9 Uhr waren die unterwegs und abends zwischen 16 und 17, 18 Uhr, also sagen wir mal 16 und 19 Uhr waren die unterwegs. Und die sind halt morgens quasi den Berg hochgelaufen und nachmittags oder abends sind die den Berg wieder runtergelaufen. Und dann hatte ich mich mal versucht, ein, zwei, drei Tage am Stück wollte ich mich mal bei mir im Wald an eine Stelle ansetzen, um zu schauen, ob ich die Tiere überhaupt antreffen werde. Ich habe dann auch da gesessen und ja, die Tiere kamen aber nicht. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht dazu, wann treffe ich die Rehe denn jetzt da an? Also, wie gesagt, ich habe dann da angesessen, ich habe sie halt nicht angetroffen. Und das war dann schon so ein bisschen frustrierend und ich habe dann wirklich gedacht, ob das überhaupt das Richtige für dich ist. Und wusste dann auch nicht mehr, ob ich überhaupt noch weitermachen soll, ob sich das Ansitzen hier überhaupt lohnt. Und ja, bin dann eigentlich immer auf gut Glück losgegangen und habe dann ja versucht, Rehe zu fotografieren. Aber ich habe jetzt mal in den letzten Wochen mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und habe auch einiges dann über Tiere erfahren. Und zwar ist es so, dass Rehe verschiedene, also Jahreszeiten, Tageszeiten und Wochenzeiten haben, beziehungsweise Jahreszeiten eher gesagt. Und dass sich das Verhalten übers Jahr auch etwas ändert. Und mir ist zudem auch klar geworden, dass sich Rehwild eigentlich gar nicht im Wald aufhält. Und wenn, nur zum Schlafen. Zum Schlafen, zum Ruhen. Zum Ruhen eher gesagt. Also es gibt ja Rehe, die suchen sich im Wald Plätze, wo sie schlafen, wo sie sich zur Ruhe setzen und das passiert zu gewissen Tageszeiten. Rehe sind genau wie wir Menschen tagaktiv und nicht nachtaktiv, sondern schlafen nachts. Genau wie wir Menschen auch. Wir sehen tagsüber nicht viel, können tagsüber nicht viel machen und nachts, sorry. Wir können nachts halt nicht viel machen. Wir sehen nachts nichts und deswegen verlagert sich unser Leben halt auf den Tag. Und so ist es bei Rehen auch. Rehe sehen nachts nicht viel und sind eigentlich dementsprechend auch eher tagaktiv. Natürlich sehen Rehe jetzt im Dunkeln ein bisschen mehr als wir Menschen. Aber meistens sind sie tagaktiv und gehen wirklich nur zum Schlafen oder zum Ruhen in den Wald. Dabei sind sie auch nicht in allen Waldgebieten unterwegs. Zum Beispiel sind sie meistens in Laubwäldern unterwegs oder in Mischwäldern sind sie unterwegs. In Nadelwäldern und dicht bewachsenen oder dunklen Wäldern wird man sie kaum anfinden, weil ihre Nahrungsgrundlage nicht im Wald wächst. Zum Beispiel fressen sie gerne Kräuter und Kräuter, kleine Blumen, Pflanzen, kleine Bäume mit Knospen und sowas. Das fressen die halt gerne und das wächst im Nadelwald kaum, beziehungsweise fast gar nicht. Und Nadelwälder sind halt immer recht dunkel und haben am Boden auch eigentlich meistens nur sind Moos bewachsen. Also der Nadelwald ist meistens Moos bewachsen oder es wachsen so Gestrüpp, sag ich mal. So Ranken oder ich weiß jetzt nicht, wie man die Pflanze nennt. Das sind so die Pflanze hat grüne Blätter und Dornen und Stacheln und alles und wir kennen es halt als Dickicht und das wächst zum Beispiel selten im Mischwald. Da wachsen dann eher so kleine, sag ich mal, im Buchen- oder Eichenwald, da wachsen so kleine Buchen und kleine Eichen. Die haben auch teilweise dann frische Knospen und das wird dann vom Reh gefressen. Obwohl Buchen bekommen dem Reh nicht gut. Die kriegen von Buchen, kleinen Buchen kriegen die Bauchschmerzen und deswegen fressen die teilweise kaum kleine Buchen. Aber es gibt natürlich dann auch Rehe, die es ausprobieren. Aber meistens fressen sie halt wirklich Kräuter, kleine Pflanzen, Blumen und sowas alles. Aber größtenteils sind Rehe halt auf Lichtungen unterwegs, also an Waldrändern, auf Agrarflächen zwischen verschiedenen Grundstücken und Gebüschen, kleineren Waldstücken. Bei uns nennt man das oder in Heiden und Unland. Man nennt das Heiden und Unland, weil auf diesen Flächen nicht wirklich große Bäume wachsen, sondern eher so kleine Bäume. Und dazwischen ist sehr viel Heide und Unland. Da wächst dann meistens Gestrüpp, Gebüsch, aber auch viele Kräuterpflanzen und wilde Blumen. Und das ist eigentlich das perfekte Habitat für Rehe. Sie haben, Rehe sind genauso wie alle anderen Wildtiere auch Fluchttiere und sie verhalten sich eigentlich im Sinne so, dass sie rausgehen zum Äsen oder zum Fressen, gehen sie raus auf die Wiesen, suchen dann dort nach was zu fressen und wenn man die mal eine Zeit lang beobachtet, sie schauen immer so auf und gucken, behalten so die Gegend im Blick. Rehwild hat jetzt natürlich an sich, ohne den Wolf, keinen natürlichen Prädator mehr. Also es gibt niemanden, es gibt kein anderes Tier, was jetzt Rehwild jagen würde. Und deswegen sind sie eigentlich nur, ist der Mensch eigentlich nur die größte Gefahr für das Reh. Der Jäger zum Beispiel oder Wilderer sind halt der größte Feind des Rehs. Und dementsprechend halten sich die Rehe dann meistens auch auf Flächen auf, wo sie sehr schnell im Gehölz, im Dickicht wieder verschwinden können, um sich zu verstecken. Und So, also merken wir uns schon mal den ersten Punkt. Wo sind Rehe überhaupt anzufinden? Sie sind selten, sehr selten im Wald anzutreffen und eher auf Grünflächen, auf großen Wiesen, auf Äckern, auf Agrarflächen, auf Wiesen, auf Heiden, und dort sind sie dann wohl eher anzutreffen. Dann kommen wir zum Punkt der Tageszeiten. Mir ist aufgefallen, dass sie halt eher tagsüber unterwegs sind. Sie sind dann mit mehreren Rehen unterwegs, um halt was zu fressen zu finden, und stehen dann auf offenen Flächen, auf Wiesen und Agrarflächen stehen sie dann da und äsen und suchen nach Futter, und dort sind sie dann eher den ganzen Tag über anzutreffen. Sie gehen dann quasi morgens raus, verlassen ihr Versteck bzw. ihren Ruheplatz und gehen dann raus und suchen nach Nahrung. Und dann sind sie halt auf diesen besagten Flächen zu finden. Und abends kommen sie dann dementsprechend wieder zurück zu ihren Ruheplätzen. Und die Uhrzeit spielt eigentlich gar keine Rolle, weil an dem Platz, wo ich sie gefunden habe, sind sie eigentlich zu jeder Tageszeit unterwegs. Und wenn die Tiere wissen, dass ihnen dort nichts geschieht, kann es teilweise dazu führen, dass sie sich sogar in gewissen Situationen dort hinlegen zum Ruhen. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder können, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ruhen sie auch dann auf diesen offenen Flächen, wo sie jetzt wissen, dass ihnen dort nichts geschieht und wo halt wirklich wenig Menschen unterwegs sind. Meistens passiert das dann in der Nähe von, also bei uns war es jetzt in der Nähe von Autobahnen, und wirklich wenig Menschen zu Fuß unterwegs sind. Da sieht man die Rehe teilweise auch den ganzen Tag über auf der Wiese sitzen, liegen und fressen. Und dazu muss man auch sagen, dass Rehe sehr standorttreu sind. Also die haben ihre Reviere, die männlichen bzw. die Böcke und die Ricken, die haben ihre eigenen Reviere, wo sie auch, oder dem sie auch treu bleiben, dass sie verteidigen und auch täglich abwandern. Ja, man sieht sie halt immer da. Im Winter kommt es meistens dazu, dass Rehe sich zu sogenannten Herden zusammentun, und dann suchen die gemeinsam nach Fressen, und sobald dann Brunft ist, so nennt man es, nicht Balzzeit, Balzzeit haben wir bei Vögeln, sobald dann Brunft ist, tun sich wieder mehrere Familien oder einzelne Familien, die koppeln sich dann ab und bilden dann wieder quasi so Familien. Und im Winter tun sich dann mehrere Familien wieder zu einer Herde zusammen. Unter den Böcken gibt es dann auch so sogenannte Revierkämpfe, die sieht man dann meistens während der Brunft, wo sie dann versuchen, ja, Eindringlinge von ihrem weiblichen Tier dann fernzuhalten. Und dann gibt es dann auch, die kämpfen dann noch mit ihrem Geweih und drohen und posieren oder imponieren, so nennt man es. Und das kann man dann auch bei den Tieren beobachten. Das habe ich jetzt vor 2 Wochen, wir haben jetzt Anfang Februar, das habe ich vor 2 Wochen, oder wir haben jetzt Ende Februar, das habe ich vor 2 Wochen fotografieren können. Da hatten wir 2 Böcke und eine Ricke, und man sah dann, dass sich die Böcke quasi um das Reh gestritten haben, oder um die Ricke gestritten haben. Wir haben jetzt zwar noch keine Brunftzeit, die ist eher also Paarungszeit ist eher im Mai bis August. Und aber trotzdem gibt es auch außerhalb dieser Paarungszeit Situationen, wo sich die Tiere gegenseitig bekämpfen wollen oder imponieren, gegeneinander kämpfen und sowas. Rehböcke tragen ein Geweih, und das Geweih verlieren sie im Winter. Also sobald der Winter kommt, stoßen sie das alte Geweih ab, und dann wächst ihnen im neuen Jahr quasi ein neues Geweih. Also im Winter kann man auf jeden Fall die Geweihe finden. Abwurfstöcke nennt man das. Die kann man dann im Winter halt im Wald finden. Die verlieren die Rehe dann einfach. Und im Sommer wächst ihnen, oder beziehungsweise im Frühling wächst ihnen dann ein neues Geweih. Jetzt aktuell haben die meisten Rehe schon alle ihr Geweih abgeworfen. Und man sieht auch jetzt auf den Fotos, die ich gemacht habe, dass ihnen ein neues Geweih wächst. Meistens haben sie, man sieht es dann, auf der einen Seite haben sie schon ein bisschen was und auf der anderen Seite ist es mal ein bisschen kleiner, das wächst dann nach. Und alle kennen das Geweih eigentlich nur ja, als Hörner. Ne? Man nennt es auch Hörner. Die sind halt, ist glaube ich einfach Horn, genau so wie unser Fingernagel. Nur bei ihnen ist es halt, wächst es aus dem Kopf. Und das Geweih ist, bevor es wächst, oder solange es wächst, ist das Geweih mit einer ganz dünnen und stark durchbluteten Haut überzogen. Wenn sich das Geweih bildet, ist die Haut um das Geweih quasi rum. Und wenn dann das Geweih irgendwann fertig ausgebildet ist, stirbt diese Haut ab. Und sie verlieren die Haut. Und dann kennt man es, wie jetzt beim Hirsch auch, dieses, sieht aus wie Holz, ne? Also so ein Horn halt, ne? Und diese Haut werden die Rehe auch abstreifen. Dazu gehen sie an Bäume oder an Äste und dann versuchen sie halt diese Haut abzukratzen. Und dann irgendwann ist das. Sind die Hörner frei und wir sehen es dann als Hörner, als Geweih. Das machen die Rehböcke. Die Ricken, die ziehen die kleinen Kitze auf, meistens auch auf der Wiese. Wir kennen das auch. Es gibt im Sommer, immer wenn der Bauer immer Heu macht, dann kennen wir das, dass sehr viele Kitze von den Erntemaschinen und von den Traktoren totgefahren werden, weil die Ricken machen oder gebären meistens die Tiere auf Wiesen oder in Feldern im hohen Gras. Dort sind sie geschützter als im Wald selber, weil so kleine Rehe, ich weiß jetzt nicht, sie haben jetzt keinen natürlichen Feind, aber ich denke mal, das ist in den Rehen auch so verankert, dass sie die Rehe halt dann draußen außerhalb des Waldes im hohen Gras und in den Feldern, zwischen den Maispflanzen und Weizen und Gerste und so, dass sie dort die Tiere zur Welt bringen. Und wenn dann die schweren Erntemaschinen kommen, die Kitze, die können dann wahrscheinlich noch nicht laufen oder kennen die Gefahr noch nicht und werden dann leider Gottes von den Erntemaschinen totgefahren und der Bauer sieht es halt auch erst immer nachher, weil sie sehr gut versteckt im Wald, im Gras liegen. Und wenn die Kitze dann irgendwann groß sind und laufen können, dann ziehen sie mit der Ricke mit oder mit der Familie mit und dann gehen die ganz normal ihren Tagesablauf wieder nach. So, und mit diesem Hintergrundwissen wissen wir jetzt schon mal, wann sind wo Rehe zu finden, also den ganzen Tag über. Wo sind die Rehe zu finden? Meistens auf Wiesen und offenen Flächen, seltener im Wald. Und wir wissen jetzt, wann wir das Geweih finden könnten, wann die Rehböcke kein Geweih tragen und wann die Brunftzeit ist. Dazu ist noch zu sagen, dass während der Brunftzeit die Rehe relativ unachtsam sind, weil sie halt mit Imponieren und Revierkämpfen beschäftigt sind und meistens lassen sich die Tiere dann vom Menschen nicht stören. Dazu gibt es aber auch noch zu sagen, dass Rehe relativ zahm sind. Also klar, sie laufen vor uns weg, weil sie wissen, dass der Mensch nicht gut ist und dass sie von uns gejagt werden. Aber Rehe sind halt recht schnell in ihrer, wie soll ich es jetzt erklären, also wenn ich durch den Wald laufe und ich weiß, dass dort Rehe sind, dann wenn ich das Reh dann angucke die ganze Zeit und vielleicht sogar mit dem Finger drauf zeige und deute oder so, dann wird es passieren, dass die Rehe sehr schnell abspringen und weglaufen. Wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sehe Rehe und ich weiß, dass die da sind und drehe mich einfach kurz rum und tue so, als würde ich irgendwas anderes machen im Wald, dann wissen die Rehe sofort, der ist nicht wegen mir hier. Und dann duldet die Rehe jemanden. Und sobald die Rehe dann anfangen, wieder den Kopf zu senken und zu fressen, da kann man sich rumdrehen und die Rehe ganz in Ruhe beobachten. Und dann dulden die Rehe einen in ihrer Nähe. Und das ist der perfekte Zeitpunkt auch für uns Fotografen, die Tiere zu fotografieren. Ich hatte es jetzt bei der letzten Situation, dass ich ja in diesem Waldstück war und die Rehe, ja, vom Gebüsch aus, ich hab halt im Gebüsch gesessen oder am Gebüsch, und die Rehe haben auch ein paar Mal zu mir hingesehen und ich war halt erstmal damit beschäftigt, meine Kamera aufzubauen, und habe die jetzt erstmal so gar nicht beachtet. Und dann haben die Rehe mich auch relativ schnell akzeptiert und wussten, dass ich da bin, und dann konnte ich die ersten Fotos machen. Und irgendwann wurden sie halt aufgeschreckt, sie kamen sogar dann in meine Richtung gelaufen, und kurz bevor sie quasi auf mich treffen konnten, sind sie dann rechts irgendwo abgesprungen ins Gebüsch. Und da wusste ich auch, dass die Tiere halt mich einfach akzeptiert haben. Die wussten, dass ich da bin, und sie haben mich auch einfach akzeptiert. Und das ist eigentlich das perfekte oder die perfekte Situation, wo wir die Rehe super gut fotografieren können. Sie sind da, sie haben keine Angst, sie wissen zwar, dass wir da sind, sie gehen auch mit relativ großem Respekt vor, aber sie sind auch recht neugierig und kommen dann schon mal ein bisschen näher und gucken. Aber eigentlich für uns Fotografen perfekte Situation. Was man nicht machen sollte, wenn die Rehe jetzt abgesprungen ist, den Rehen hinterherlaufen oder sonst irgendwas, das macht keinen Sinn. Erstens, wir fotografieren die Tiere dann immer irgendwie von hinten. Und zweitens wollen wir die Tiere ja auch in ihrem natürlichen Umfeld und während ihrem natürlichen Verhalten fotografieren. Jetzt ist da natürlich die Frage, verhalten sich die Tiere wirklich immer, sie wissen ja irgendwann, dass du da bist, und verhalten sich die Tiere dann immer normal oder zeigen sie dem Menschen gegenüber dann irgendwie ein anderes Verhalten? Ich habe es bis jetzt noch nicht merken können, also für mich kommt es so rüber, als würden sich die Tiere ganz normal verhalten, also natürlich verhalten. Natürlich gucken die Tiere irgendwann immer mal zu dir und schauen auch, was du machst, aber das ist jetzt eigentlich nicht so wirklich der Rede wert. Sie wissen, dass du da bist, und sie gucken dann natürlich öfter zu dir. Also man merkt schon, wenn die Tiere noch nicht wissen, dass du da bist, dann schauen sie dich auch seltener an, als dann, wenn sie sich dich registriert haben. Aber ich glaube, sie verhalten sich dann schon noch ganz natürlich. Und die gehen dann einfach so ihrem Tagesablauf nach. Fressen, ein bisschen umherlaufen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dass es teilweise immer Rehe sind. So, das sind immer so 3 Stück. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kitze so eine Ricke bekommt, ob es 1, 2 oder 3 sind, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sehe ich immer 3 Tiere, und die laufen dann da immer so im Dreierpack umher. Und teilweise hat man dann auch irgendwann, wie gesagt, jetzt im Winter oder im Anfang Frühling ist es relativ oft, dass die Tiere sich in Herden zusammenschließen, und dann kann man dann auch so Populationen von 10, 20 Tieren auf einmal beobachten. Und wie gesagt, die Tageszeit ist eigentlich egal. Meistens sieht man sie abends, weil man abends unterwegs ist, tagsüber ist man arbeiten, aber sie sind tatsächlich den ganzen Tag unterwegs. Ich bin ja jetzt im Außendienst tätig und ich fahre viel Auto und fahre auch viel durch die Eifel und auch viel über so durchs Rheinland, und wir haben halt auch sehr viele Stellen, wo jetzt offene Felder sind und Agrarflächen mit kleineren Wäldern dazwischen, und man sieht die Tiere wirklich den ganzen Tag über. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen mal ein bisschen beobachtet und immer mal dort geguckt, wo ich eventuell Tiere vermute, und teilweise waren dann wirklich auch dort Tiere anzutreffen. Und das kann ich jetzt auch ein bisschen so in die Fotografie übernehmen, weil ich weiß jetzt, wann die Tiere wo unterwegs sind, und ich glaube, ich fange jetzt langsam an, mich zu wiederholen. Naja. Und dann kommen wir noch so ein bisschen zur Tarnung. Also man kann sich vor den Tieren tarnen. Also ich bin jetzt teilweise die ganze Zeit unterwegs ohne Tarnung unterwegs gewesen. Und hatte einfach eine grüne Jacke, eine braune Hose und eine Kapuze an. Und man kann sich jetzt natürlich tarnen. Ich habe auch einen Tarnanzug dabei immer. Und auch für die Kamera, das 200, 600 ist weiß. Also das sehen die Tiere auf jeden Fall. Was die Tiere nicht sehen können, also sie können nicht zwischen Grün und Rot unterscheiden. Deswegen gibt es ja Jäger, die durch den Wald laufen. Die haben dann eine gelbe Warnweste an oder so. Auf jeden Fall sehr viel Rotanteil und Warnanteile in ihren Klamotten. Das können die Tiere gar nicht sehen. Also die sehen keinen Unterschied zwischen Grün und Rot. Aber den Unterschied, den sie sehen können, ist zwischen der Hautfarbe. Und wenn du jetzt dunkle Klamotten anhast, also Kontraste können die ganz gut erkennen. Die wissen auch dann, wo du quasi bist und wo du sitzt. Also das können die sehr gut unterscheiden. Aber wie gesagt, das Objektiv ist weiß und das hat die nicht wirklich gestört. Also ich konnte da in Seelenruhe, konnte ich die Tiere fotografieren, ich konnte das Stativ umstellen, ich konnte mich teilweise bewegen, eigentlich konnte ich alles machen, das hat die Tiere nicht wirklich interessiert. Natürlich, was ich jetzt noch ausprobieren möchte, ob deren Verhalten etwas anderes ist, wenn ich komplett getarnt bin. Also wenn ich das Tarnnetz über die Kamera geworfen habe, wenn ich den Tarnanzug anhabe, die Handschuhe anhabe. Und dann wollte ich mal gucken, ob sich die Tiere dann irgendwie anders verhalten oder ob das Verhalten dann gleich bleibt. Man sollte natürlich ein Teleobjektiv benutzen. Ich sag mal so, ab 200 mm aufwärts ist eigentlich alles verwendbar für Rehwildfotografie. Und sollte auch machbar sein, dann schöne Aufnahmen zu machen. Natürlich ist es, umso näher man rankommt, umso größer das Motiv wird, umso schöner werden natürlich die Fotos. Aber man kann ja auch dementsprechend da optimieren und die Komposition des Bildes anpassen. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Rehe gehabt, die habe ich auch auf 600 mm rangeholt und die waren immer noch halt klein. Waren immer noch zwei kleine Motive drin. Dann habe ich so ein bisschen versucht, den Hintergrund mit aufzunehmen. Man konnte dann im Hintergrund halt einen Hochsitz sehen, wo normalerweise der Jäger sitzt, der die Tiere jagt. Und dann habe ich so versucht, ein bisschen damit zu spielen. Habe die Rehe fotografiert mit dem Hochsitz im Hintergrund. Dann habe ich die Tiere noch fotografiert. Da ist ein Radfahrer im Hintergrund irgendwo rumgefahren. Die Tiere haben immer so auf den Radweg geschaut und haben dem Radfahrer nachgesehen, aber waren jetzt auch nicht wirklich beeindruckt von dem Radfahrer. Da sind öfters Menschen unterwegs und hat die jetzt auch nicht wirklich gestört. Und ich wollte das halt mal so fotografieren, dass auch ein Radfahrer, der vorbeifährt, die Tiere eigentlich gar nicht stört. Was gibt es sonst eigentlich noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Also wir wissen jetzt, wann die Tiere wo sind. Wir wissen, zu welchen Jahreszeiten die unterwegs sind. Wir wissen, zu welchen Uhrzeiten die unterwegs sind. Und wir wissen, was wir an Technik brauchen und dass Tarnung eigentlich relativ egal ist. Und wir wissen jetzt, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir Rehwild sehen. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Ansatz, um erstmal loszuziehen, um Rehe zu fotografieren. Wie gesagt, ich habe es am Anfang immer falsch gemacht. Ich war immer im Wald unterwegs und im Wald ist halt schlecht. Eher ein bisschen außerhalb bleiben und auf den Wiesen und Äckern gucken, da sieht man sie dann wohl öfter. Was auch sehr interessant ist, das habe ich in einem Buch gelesen, und zwar ist Rehwild meistens dann oder größtenteils oder stärker vertreten, wenn Agrarflächen abgeerntet wurden oder umgepflügt wurden. Immer wenn sich der Boden irgendwie etwas verändert, dann sieht man ganz oft auf diesen Flächen dann auch Tiere. Man sieht, dass der, also jedes Mal, wenn, also jetzt im Frühling, wenn die Äcker bestellt werden, dann sieht man sehr viele Vögel auf den Äckern und aber auch Füchse und Greifvögel sieht man dann auf den Ackerflächen, weil der Boden gerade frisch aufgewühlt wurde und die Tiere wissen das und suchen dann dort nach Nahrung. Rehe sind dann teilweise dort öfters anzutreffen, wenn jetzt zum Beispiel frisch gesät wurde. Die fangen dann an, die kleinen Pflänzchen zu fressen. Oder wenn Wiesen abgeerntet wurden. Dann liegt teilweise noch Gras auf den Flächen. Oder halt auch irgendwann Heu und das fressen die Tiere dann auch irgendwann. Und auch dazwischen wachsen dann irgendwann Kräuter und diese Kräuter und kleinen Blumen fressen die dann auch. Und wie gesagt, Rehwild ist sehr selten im Wald anzutreffen. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nicht erlebt, dass ich ein Rehwild oder dass ich Rehe im Wald gesehen habe. Meistens wirklich nur auf diesen offenen Flächen. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch mal viel Glück und vielleicht könnt ihr mit diesem Wissen ja etwas anfangen und auch die nächsten Rehwildfotos machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt gefunden oder wie ihr diese Informationen jetzt fandet, ob die interessant waren und ob ich eventuell in Zukunft mal ein bisschen mehr solcher Themen behandle. Aber das war's noch nicht. Wir kommen jetzt noch zum Thema Wildkamera, denn dort hat sich auch noch einiges geändert. Und das möchte ich euch auch jetzt noch erklären. Ich hatte die Wildkamera jetzt gut eine Woche. Ja, seit der letzten Podcast-Folge hatte ich die Wildkamera im Wald hängen gelassen, ohne dass ich dort einmal war. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass ich dann Stock in die Erde geschlagen habe mit dem Stück Stoff drum, was ich mit Baldrian eingesprüht habe. Als ich damals dort war, hatte ich leider die... das war das zweite Mal, dass ich jetzt da war. Ich wollte die ersten Videos abholen, aber die waren irgendwie nur 10 Sekunden lang. Von daher habe ich einfach nur den Stock neu mit Baldrian eingesprüht und bin dann wieder gefahren. Jetzt war ich vorgestern war ich da und wollte mir anschauen, was für Videos drauf war. Erstens hatte ich wieder ein paar Rehe drauf. Das waren, glaube ich, 4 oder 5 Stück. Die waren auf dem Weg, also genau auf die Kamera zu. Und dann ist wahrscheinlich die Kamera angegangen. Das war nachts und dann sind die Tiere abgesprungen, weil ich glaube, da geht immer eine rote LED an, wenn die Kamera aufnimmt. Und da haben sich die Tiere halt vor erschrocken. Ist schon mal passiert, aber die Tiere gewöhnen sich daran. Also da brauchen wir jetzt erstmal keine Sorge zu haben. Die Tiere kommen zurück und sie gewöhnen sich auch wieder daran. Dann hatte ich eine Wildkatze wieder drauf. Die war auch kurz an dem Stöckchen, ist aber eigentlich nur durchs Bild gelaufen und hat sich nicht großartig für den Stock interessiert. Wer den Stock interessanter fand, das war ein Badger. Wer heißt der nochmal? Komme ich jetzt drauf? Ein Dachs. Und zwar hatte ich des Öfteren jetzt einen Dachs dort, der hat auch sich sehr für das Stöckchen interessiert, hat da sich dran gerieben, hat daran gerochen und ich glaube, der hat da sogar gegen gepisst, also uriniert hat er dagegen. Und die Videos, die werde ich auf jeden Fall auf YouTube hochladen, könnt ihr euch dort anschauen, werde den Link dazu auch dann in die Shownotes packen zum Kanal. Wann die Videos online gehen, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin aktuell noch dabei, vergangene Videos hochzuladen, aber vielleicht lade ich auch erstmal die Videos vom DAX hoch. Ansonsten habe ich die Kamera wieder reaktiviert, habe die Speicherkarten getauscht, habe das Stöckchen wieder eingesprüht und hoffe jetzt auf neue Aufnahmen. Des Weiteren, neben dem Baum, wo ich die Kamera angebracht habe, da ist quasi vor ein paar Jahrzehnten ist da mal ein Baum umgefallen und der hat auch dort ordentlich Erde aufgerissen und ich habe jetzt da mal angefangen oder versucht mal einen natürlichen Halt zu bauen, wo ich mich in den nächsten Wochen, Monaten mal reinsetzen werde, um eventuell mal den Dachs zu fotografieren. Allerdings ist der Dachs da nur nachts unterwegs und nachts kann ich halt keine Fotos mit der Kamera machen. Was ich mal überlegt hatte, mir eine alte Spiegelreflex zu kaufen, die ich dann in es gibt ja diese Hardkoffer, diese wasserdichten und stoß- und schlagfesten Koffer, die man auch abschließen kann. Da wollte ich dann halt ein Loch fürs Objektiv reinbohren. Um dort eventuell eine richtige Fotofalle zu bauen, Blitz und allem, dass ich den Dachs mal nachts auch fotografieren kann. Da sind auch teilweise nachts Füchse unterwegs und wie gesagt auch Rehe. Aber an dem Projekt arbeite ich noch, beziehungsweise habe damit noch nicht wirklich angefangen und ich erzähle euch, wenn es da weitergeht. Ansonsten hat sich bis jetzt nichts, also diese Woche ist nichts sonst mehr passiert. In der nächsten Podcast-Episode möchte ich mal über die Autofokus-Modis der A7IV sprechen, generell von Sony. Die A7IV, die hat ja den verschiedenen Autofokus-Modis, wann ich welchen benutze, wann ich den Auslöser-Autofokus benutze, wann ich den Backbutton-Autofokus benutze, wann ich Tieraugen-Autofokus benutze und wann ich Vogelaugen-Autofokus benutze, wann ich den Tracking-Autofokus benutze, wenn ich den Direct Manual Focus benutze und was da so die Unterschiede sind und ja, wie ich damit umgehe. Das möchte ich euch in der nächsten Folge einmal erzählen bzw. erklären. Dazu hatte ich auch gedacht, mache ich ein YouTube-Video. Das wird dann auch in den nächsten Wochen erscheinen. Werde das natürlich dann auch in die Shownotes packen, aber dazu seht ihr in der nächsten Folge oder hört ihr in der nächsten Folge mehr. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns wieder und bis neulich. Tschüss.